Hedda Gabler von Henrik Ibsen, ein Drama in vier Akten. Nun endlich kommt das Stück über diese erstaunliche Frauenfigur Hedda Gabler auf die große Bühne des Theater Lüneburg. Endlich, denn Hedda Gabler ist ein Stück, mit dem das Regie-Team und unser Haus schon länger schwanger gehen. Und mit uns natürlich Schauspielerin Beate Weidenhammer, die Hedda Gabler in unserer Inszenierung spielt. Ursprünglich war die Premiere für die vorletzte Spielzeit vorgesehen. Aus bekannten Gründen kam es zur Verschiebung, sogar zu einer zweimaligen, von einer Spielzeit in die nächste und noch einmal in die nächste. Hedda Gabler ist ein starkes Stück. Henrik Ibsen, einer der ewigen Autoren, der zum festen Kanon der Weltliteratur gehört. Und so hat das Stück auch innerhalb der letzten zwei Jahre nichts von seiner Anziehungskraft auf uns verloren. Die mehrmalige Verschiebung der Produktion bringt nun die Besonderheit mit sich, dass wir am Theater Lüneburg zwei Inszenierungen ein und desselben Regisseurs in ungewohnt kurzer Abfolge sehen können, nämlich die von Regisseur Daniel Kunze, der bei uns zuletzt Drei Schwestern von Anton Tschechow inszenierte. Besonders an der jetzigen Abfolge ist auch, dass mit Drei Schwestern und Hedda Gabler zwei Stücke aus fast derselben Zeit auf dem Spielplan stehen, aus derselben Theaterepoche. Hedda Gabler erlebte 1891 die Uraufführung, Drei Schwestern 1902. Beide Stücke stehen am Anfang der Moderne und Tschechow wie Ibsen gelten im gleichen Maße als Erneuerer des Theaters. Die Uraufführung von Ibsens Drama »Die Stützen der Gesellschaft« im Jahr 1877 markiert geradezu die Geburtsstunde einer neuen dramatischen Gattung, nämlich die des naturalistischen Gesellschaftsdramas. Tschechow wie Ibsen und mit ihnen August Strindberg und andere Autoren verfolgten einen ähnlichen Ansatz. Mit ihren Stücken hielt die Realität Einzug in das Theater, die ungeschönte, wahre Wirklichkeit. Das gilt für die Sprache, die zwar dichterisch geformt ist, aber so klingt, wie Menschen im Alltag eben sprechen. Das gilt für die Figuren und deren Konflikte, die weitestgehend realistisch gesehen werden, also unserem eigenen Leben sehr nah sind. Die Protagonistinnen und Protagonisten bei Tschechow und Ibsen gehören größtenteils dem Bürgertum an. Auch das macht sie für uns heute nachvollziehbar. Ibsens Stücke sind zudem sehr stark von einer modernen Psychologie geprägt. Sigmund Freud, der zeitgleich mit dem Wirken von Henrik Ibsen die Psychoanalyse entwickelte, bezog sich sogar direkt auf diesen Dramatiker. Er nutzte beispielsweise Ibsens Stück Rosmers Holm, um die von ihm beschriebenen psychoanalytischen Charaktertypen zu illustrieren. Und wenn man denn möchte, lassen sich die Stereotypen der Psychoanalyse in den Werken Ibsens durchaus wiederfinden. Der Ödipus-Komplex etwa, der bei einer solchen Lesart für Hedda Gabler bedeutend sein könnte. Hedda, die quasi im Schatten ihres Vaters lebt, die einen Vaterkomplex hat. Aus heutiger nachfreudianischer Sicht ist nicht so sehr die psychoanalytische Deutung, wohl aber Ibsens psychologische Herangehensweise an die Figuren interessant. Ibsen durchleuchtet seine Figuren von innen. Und da sie eben bereits in der Moderne angekommen sind, erkennen wir uns in diesen Figuren auch heute noch wieder. Zur Wirklichkeit, die in diesen Stücken behandelt wird, gehört auch eine große Portion Gesellschaftskritik. Das Benennen von sozialen und gesellschaftlichen Missständen und die Kritik an überholten Strukturen oder Institutionen bilden in den Werken Ibsens sogar häufig das Fundament der Handlungen und Konflikte. Es sind auch in diesem Sinne analytische Enthüllungsdramen. Auch die Ehe kann eine solche Institution sein, deren manchmalige Schieflage in den Dramen aufgedeckt wird. Bei Hedda Gabler spielt es eine gewichtige Rolle. Hedda Gabler und Jürgen Tessmann kehren gerade von ihrer Hochzeitsreise zurück. Tessmann hat für Hedda eine Villa kaufen und einrichten lassen, auf Pump. Seine Tanten haben mit ihren Renten gebürgt und Richter Brack wohl ebenfalls Geld geliehen. Tessmann hofft, bald Karriere machen zu können. Er rechnet damit, Professor zu werden und sich dann das anspruchsvolle Leben, das Hedda erwartet, leisten zu können. Hedda hingegen hat bereits auf der Hochzeitsreise erkannt, dass Tessmann seine eher kleinbürgerliche Schicht und Denkweise nicht verlassen kann. Sie befürchtet, in dieser kleinen, engen Welt Tessmanns stecken zu bleiben. Dabei verlangt es sie nach Schönheit, nach Größe, nach einem extraordinären Leben. Tessmanns Sammeln und Archivieren von Informationen über ein ganz und gar nebensächliches historisches Thema und seine ganz realen Sorgen um die Zukunft sind davon das Gegenteil. Hedda graut vor der lang gedehnten Bedeutungslosigkeit, in die sie offenbar geraten ist. In diesen lethargischen Moment der Langeweile bricht die Vergangenheit hinein. Eilert Löwburg ist zurück in der Stadt, Löwburg, der größte Konkurrent Tessmanns, der ihm durchaus die Stelle als Professor streitig machen könnte. Eilert Löwburg ist noch mehr als das. Er ist, oder vielmehr er war, für Hedda einmal das Ideal eines lodernden Menschen. Jemand, der leidenschaftlich lebt, in jeglicher Beziehung. Tessmann ist der Archivar, Löwburg aber das Genie, wie eine Flamme, für alles brennend, exzessiv. Hedda und ihn verbanden vor einigen Jahren eine verbal-erotische Beziehung, eine sogenannte Kameradschaft. Tessmann wiederum war mit Frau Elfstedt verbunden, Thea Elfstedt, die ebenfalls zurück in der Stadt ist, und zwar um Eilert Löfburg zu beschützen. Bei ihr und ihrem Mann lebte Löfburg in der Zwischenzeit. Elfstedt war es, die ihn wieder aufrichtete und in die Lage versetzte, ein bedeutendes Werk zu schreiben. Denn das ist die Schattenseite von Löfburgs rauschhaftem Leben. Er ist alkoholkrank und droht sich selbst zu zerstören, wenn er trinkt. Zwei Ex-Paare treffen also aufeinander, neu zusammengewürfelt, jetzt als Gegensatzpaare. Eine weitere Person nutzt diese Konstellation der Gegensätze, um seine nicht eben lauteren Absichten durchzusetzen, Richter Brack. Er spielt die verschiedenen Nöte der anderen wie Trümpfe gegeneinander aus. Er hat Tessmann in finanzielle Abhängigkeit von sich gebracht, um Zugang zum Haushalt des Ehepaars zu erhalten. Er forciert, dass Löfburg sein Alkoholproblem wieder einholt und er setzt am Ende Hedda erpresserisch unter Druck. Aber er ist nicht der alleinige Täter in diesem Enthüllungsdrama, das etliche krimihafte Züge trägt. Veruntreuung, Unterschlagung, Erpressung und sogar Anstiftung zum Suizid. Die Handlung des Stückes dreht sich zu einer Spirale ein, in deren Zentrum alle Beziehungen implodieren. Ein wertvolles Beweisstück in diesem krimihaften Stück ist das Manuskript, das Eilert Löfburg aus der Schreibklausur bei Elfstedt mitbringt. Das Manuskript eines bahnbrechenden Werkes über die Kultur der Zukunft. Dieses Manuskript verliert er in einer rauschhaften Nacht. Es fällt in Hedda Gabdes Hände, die es zerstören wird. Warum? Diese Frage führt zum Kern des Stückes. Wer ist Hedda Gabler? Warum verhält sie sich so zerstörerisch, auch selbstzerstörerisch? In vielen gängigen Interpretationen wird sie als kalt, gefühllos und berechnend dargestellt. Eine Frau, die aus Langeweile ein mörderisches Spiel beginnt. Sie nötigte deshalb nicht nur bei der Uraufführung im Jahr 1891 dem Publikum und der Kritik Respekt ab. Die Figur Hedda galt manchem Zeitgenossen Ibsens als beängstigend und verschreckte mit ihrer Zerstörungswut. Eine Figur wie ein kalter Dämon, eine Frau zudem, die sich erdreistet, nicht mit ihrer Bestimmung als Ehefrau und Mutter zufrieden zu sein. Ibsens Dramen wurden von der Frauenbewegung gefeiert, zu Recht, denn sie waren ein starker Beitrag zur Emanzipation der Frau. Ibsen begrüßte das zwar, betonte aber auch, dass es ihm noch grundsätzlicher um das Thema Freiheit ging, um den freien Menschen an sich. Hedda ist für beide Aspekte, Emanzipation und Freiheit, das Beispiel, wie es eben nicht klappt und nicht sein sollte. Sie ist eine Frau, die sich nicht an die gesellschaftlichen Konventionen anpassen kann. Sie hat dazu aber auch noch keine Chance. Sie hat selbst noch kein Ziel, keine Berufung und kann sie in der Gesellschaft, in der sie lebt, wohl auch nicht haben. Nicht nur die Ehe ist beengend, auch die Möglichkeiten, eine Erfüllung außerhalb der Ehe zu suchen, sind rar. Hedda empfindet eine Leere und dagegen scheint sich diese Ausnahmegestalt nicht anders als mit Kontrollzwang und Zerstörungswut wehren zu können. Sie rechtfertigt diese Zerstörungswut mit dem Bedürfnis nach Größe und Schönheit. Aber ihr Schönheitsbegriff ist erschreckend. In Schönheit sterben gehört für sie unabdingbar dazu. Offenbar kann sie erst etwas spüren, wenn ihr etwas Erhabenes entgegenkommt. Und das Erhabene muss für sie immer exorbitant sein, außerhalb der Norm. Sie möchte das Genie Löfburg mit Weinlaub im Haar sehen. Eine Wendung, die immer wieder auftaucht in diesem Stück, genauso wie so etwas tut man doch nicht. Weinlaub im Haar, das erinnert natürlich an Dionysos, der Gott des Genusses und der Inspiration. Friedrich Nietzsche hat den Gegensatz aufgegriffen, das Dionysische auf der einen Seite, lebendig, ausufernd und genussreich, das Apollinische auf der anderen, die Ordnung, das Maßhalten, wenn man so will, die Norm. Löfburg und Tessmann, in diesen beiden Männern, spiegelt sich genau dieser Gegensatz. Die Frage, warum Hedda so zerstörerisch agiert, hat natürlich auch Regisseur Daniel Kunze beschäftigt. Sie führte ihn von Nietzsche schnell zu Albert Camus und seiner Beschreibung des absurden Menschen. Gemeint ist damit, ganz kurz gefasst, dass der Mensch sich in der Welt fremd fühlt, dass er sich in Lebenszusammenhänge geworfen fühlt, die ihm fremd vorkommen, die nichts mit ihm zu tun haben, die er nicht selbst bestimmt hat. Genauso blickt Hedda auf ihr Dasein. Aus diesem Grundgedanken entwickelte Regisseur Kunze eine neue Sichtweise dieser Figur. Hedda blickt bei ihm zunächst einmal fast schon naiv auf ihre Welt, überrascht davon, wo sie sich wiederfindet, wer da plötzlich neben ihr steht. Hedda hat bei uns einen kindlichen Blick auf die Welt, einen staunenden. Für sie ist vieles neu, unbekannt, eben fremd. Kunze nennt es einen Jamais-vu, also das Gegenteil des Déjà-vu, das wir alle kennen, den Eindruck also, etwas schon einmal erlebt zu haben. Das Jamais-vu, das meint das noch nie Gesehene. Das ist der Ausgangspunkt für diese Inszenierung, der befremdete, der neue Blick auf die Welt. Konsequenterweise hat Kostümbildnerin Cornelia Brey als Farbe für die Figur Hedda weiß gewählt. Hedda trägt also nicht wie so oft in den Inszenierungen das Rot, das für Leidenschaft und Zerstörung steht, oder ein Grau als Symbol für ihre Depression und Langeweile. Heddas weiße Kleid steht dafür, dass sie selbst ein unbeschriebenes Blatt ist. Es steht auch für die Leere, die sie empfindet. Und sie ist so eindeutig als Projektionsfläche gekennzeichnet, als diese die anderen sehen wollen. Im Kostümbild wird auch für die anderen Figuren mit symbolischen Farben gearbeitet. Sie tauchen auch bei den Lichtkästen wieder auf, die auf dem Podest, eine Art Laufsteg, im hinteren Teil der Bühne stehen. Die Farbe Weiß wird im Bühnenbild, ebenfalls von Cornelia Brey entworfen, fortgesetzt. Kästners Villa besteht aus weißem Papier. Der Boden ist zudem mit Papierstapeln bedeckt. Sie sind Kästners Archiv, sie werden zu Löwburgs Manuskript. Papier ist ein empfindliches Material, fragil und verletzlich wie die Beziehungen der Figuren des Stückes. Daniel Kunze arbeitet textgenau, setzt in seiner Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern aber auch Mittel des Physical Theater ein, des körperbetonten Theaters also. Nicht nur die Sprache soll ein Ausdrucksmittel der Figuren sein, sondern fast gleichwertig auch die Körperlichkeit. Für diese Inszenierung von Hedda Gabler gingen die Schauspielerinnen und Schauspieler deshalb auf die Suche nach bestimmten Gesten und Bewegungsabläufen, die charakteristisch für ihre Figuren stehen. Ein körperliches Extrakt des Charakters sozusagen, das wiederkehrt, sich teilweise ins Extreme oder eben ins Absurde steigern kann. Auch Masken und das Zitieren eines Gesellschaftstanzes sind formale Elemente, mit denen Kunze arbeitet, immer jedoch gespeist aus dem, was das Stück beinhaltet, was die Figuren mitbringen. Diese Arbeitsweise hat auch viel mit Musikalität zu tun, die vom dritten Mitglied des Inszenierungsteams maßgeblich inspiriert wird. Vasco Damjanov ist ein Komponist und Produzent, der stark computergestützt arbeitet. Er schöpft aus vielen Quellen, aus einem breiten Fundus an Musik, der sich ständig erweitert, aus Filmen, aus einem breiten Spektrum an Klängen. Er arbeitet eng in der Konzeptionsphase mit der Regie zusammen und ist auch auf den Proben eng eingebunden. In den szenischen Proben entdeckt er das Material, das er in seinen Kompositionen, Arrangements und Klangwelten einfließen lässt. Mitunter können Kleinigkeiten, auch Zufälligkeiten, eine Inspiration für ihn sein, eine Geste, ein Wort, eine kurz angesungene Melodie. Damjanov fasst seine Arbeit mal unter dem Oberbegriff Klangregie, mal unter Theaterkomposition zusammen. Noch einmal zum Absurden. Albert Camus nennt auch das mechanische, sich ständig wiederholende Alltagsleben absurd. Täglich zur Arbeit gehen zum Beispiel, die täglich wiederholenden Abläufe, die immer gleichen Wege, Routinen, Sisyphos. Camus fühlt angesichts des Absurden auch einen Überdruss dem Dasein gegenüber. Das trifft auf Hedda absolut zu. Für sie kippt die Schönheit ins Lächerliche und das ist schwer oder eben gar nicht auszuhalten. Camus hingegen wendet seine Erkenntnis ins Positive. Er erkennt an, dass die Welt absurd ist und möchte sich dennoch für das Leben entscheiden. Der Mensch als selbstbestimmtes Subjekt, das sich seiner Verantwortung für sich und die Welt bewusst ist. Das ist seine Hoffnung und Utopie. Der Autor Henrik Ibsen zählt zu den Vorläufern des absurden Theaters. Nicht zuletzt schwingen auch Gedanken des späteren Existenzialismus in Hedda Gabler mit. Freiheit, Selbstbestimmtheit.